Wir setzen unsere Reihe im 1. Samuel fort in Kapitel 8 und dazu möchte ich euch bitten, die folgende Seite in den grünen Gemeindebibeln aufzuschlagen, Seite 308, und wir lesen die Verse 1 bis 10, nicht die ganzen anderthalb Kapitel. Aber es lohnt sich dennoch, dass ihr die Bibeln danach auch aufbehaltet, denn wir werden uns die anderthalb Kapitel anschauen. Lasst uns noch beten, bevor wir uns den Text als Gottes Wort gemeinsam anschauen. Ja, allmächtiger Gott, wir danken dir so sehr, dass du kein Gott bist, der uns im Dunkeln gelassen hat, der uns im Finstern tappen lässt, sondern du dich offenbart hast in deinem Wort. Dafür preisen wir dich und bitten dich, dass wir dich nun kennenlernen und deinen Sohn Jesus Christus besser lieben lernen. Schenke du uns, dass wir nun in deinem Wort nahe kommen, so wie wir gerade gesungen haben. Dir zu Ehre bitten wir das. Amen. 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 1. Als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne gingen nicht in seinem Weg, sondern suchten ihren Vorteil, nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel, kamen nach Rama zu Samuel und sagten ihm: Sieh, du bist alt geworden, und deine Söhne gehen nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richtet, wie ihn alle Nationen haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richtet. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben, seit dem Tag, an dem ich sie aus Ägypten führte, bis zu diesem Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie auch dir. So gehorche nun ihrer Stimme, doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Demokratie, ich lasse ganz kurz die PowerPoint auftauchen. Es braucht immer einen Moment, bis es geladen hat. Genau, hier. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen. Abgesehen von allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Weiß jemand, von wem dieses Zitat stammt? Churchill, genau, Winston Churchill. Und ich dachte, wenn gestern die Krönung stattgefunden hat und es hier um einen König geht, kann ich auch mit einem englischen Zitat beginnen. Winston Churchill bringt damit auf den Punkt, was hier auch im Titel unserer Predigt zum Ausdruck kommt. Nämlich, wie schwer es ist, eine gute Regierung oder im Sinne des Predigttitels gute Leiterschaft zu finden. Egal ob Monarchie, Demokratie oder welche Form von Regierung oder Leiterschaft, alle haben Vor- und auch Nachteile, die sich früher oder später bemerkbar machen. Und während Churchill dann doch Demokratie als besten Kompromiss betrachtete, meinte beispielsweise unser eigener Friedrich von Schiller, Demokratie ist die Diktatur der Dummen. Demokratie ist die Diktatur der Dummen. Ich weiß nicht, wo ihr euch ansiedeln werdet, aber tatsächlich scheinen wir in einer Zeit zu leben, in der viele der Demokratie den Rücken kehren. Manche sagen mehr oder weniger offen, dass sie sich überholt hat. Und viele sehnen sich nach starken Persönlichkeiten, nach selbstsicheren Anführern, die uns durch unsichere Zeiten führen können. Und vielleicht können wir es dann sogar ein kleines bisschen besser nachvollziehen als vorige Generationen, warum Gottes Volk hier am Anfang von Kapitel 8 ausgerechnet nach einem König verlangt, einem starken Mann für unsichere Zeiten. Das Ganze, vielleicht zum Hintergrund, spielt sich ungefähr um die letzte Jahrtausendwende vor Christus ab, etwa 1050 vor Christus, genau wissen wir es nicht. Viele Jahrzehnte lang hatte der Prophet Samuel davor das Volk Israel erfolgreich angeführt. Unter Samuel fanden wichtige Reformen statt, Korruption wurde angegangen. Eine Neubesinnung auf Gott schien zumindest äußerlich stattgefunden zu haben, und das spiegelt sich auch in erfolgreicher Kriegführung wieder gegen Israels Erzfeind, die Philister. Aber wie bei jedem Anführer ist es auch bei Samuel. Irgendwann schlägt das Alter zu. Samuel war in die Jahre gekommen und er hatte das wohl auch kommen sehen. Schließlich hatte er seine beiden Söhne schon im weiten Süden. Er war so eher im Norden und seine beiden Söhne im Süden des Landes als Stellvertreter eingesetzt, als Richter. Und vielleicht kurz zur Bedeutung des Wortes: Richter im damaligen Wortsinn bedeutet, es ist eine Art Vorstufe zum König, allerdings ohne die Erbfolge, die es bei Königen gibt. Es gab keinen Samuel den Zweiten, so wie es seit gestern einen Charles den Dritten gibt. Und tatsächlich war der Versuch einer Erbfolge auch immer schiefgegangen, wenn Israel sie einsetzen wollte. Gott hatte sich immer Einzelpersonen auserwählt, keine Dynastien. Es gab keinen Abraham den Zweiten, es gab keinen Mose den Zweiten, es gab keinen Jakob oder Josef den Zweiten. Gott hatte sich die Einzelnen auserwählt. Und das schlägt sich auch in der Korruptheit von Samuels beiden Söhnen nieder. In Vers 3 lesen wir: Sie suchten ihren Vorteil, sie nahmen Geschenke und sie beugten das Recht. Also, sie sind korrupt. Und das erinnert uns an die beiden Söhne seines Vorgängers Eli, die genauso korrupt agiert hatten. Und man fragt sich also, warum Samuel diesen Fehler wiederholen würde. Was treibt Samuel an? Bevor wir uns aber dieser Frage zuwenden, sollten wir uns nochmal auf das hohe Alter von Samuel konzentrieren und es als Problem für Leiterschaft festhalten. Oft ist es uns gar nicht so bewusst, aber jedes Mal, wenn ein Leiter alt wird und abtreten muss, entsteht eine Zeit der Unsicherheit. Ja, für jeden Leiter zu jeder Zeit, auch für die herausragendsten Leiter, so wie Samuel, ergibt sich dieses Problem, dass sie irgendwann vom Alter eingeholt werden und dann entsteht das Problem der Nachfolge. Das ist ein Problem, größer als man denkt. Und das ist nur das erste von drei Problemen mit Leiterschaft, das wir uns heute anschauen werden. Leiter sind vergänglich. Samuels hohes Alter schafft eben diese unausweichliche Leiterschaftskrise und das ist heute noch genauso. Vor kurzem hatte ich das Privileg, in Ruanda anderthalb Wochen zubringen zu können, seit der Zeit nach dem Völkermord 1994, ihr erinnert euch vielleicht, regiert Präsident Kagame. Er ist ein guter Präsident, unter seiner Regierung hat sich Ruanda unglaublich gut fortentwickelt. Kigali ist sauberer als Leipzig. Korruption gibt es keine. Als Tourist ist man dort so sicher wie kaum irgendwo sonst. Und ich könnte diese Listen noch lange weiterführen, aber die entscheidende Frage ist wirklich, was kommt nach Kagame? Denn viele binden Sicherheit an ihn. Was kommt nach ihm? Jeder noch so gute Leiter muss seine Macht irgendwann anderen überlassen. Und damit kommt Unsicherheit. Und auch dem Volk Israel steht eben hier durch Samuels hohes Alter diese Leiterkrise bevor, beziehungsweise besser gesagt, zeigt ein zweiter Blick, dass sie eigentlich schon mittendrin stecken. Denn die von Samuel auserkorenen Nachfolger sind ja korrupt. Die Ältesten von Israel bringen es sehr unverblümt auf den Leiter. Sie sind selbst Leiter, soll ich sagen, die Ältesten von Israel, das sind die Leiter über Israel. Schaut euch Vers 5 an, wie sie das auf den Punkt bringen. Sie sagten zu ihm: Sieh, du bist alt geworden. Das hört man gern, oder? ist alt geworden, siehst aber alt aus. Und dann sagen sie weiter, und deine Söhne gehen nicht in deinen Wegen. Ja, sie stecken mitten in einer Leiterkrise. Wenn Leiter vergänglich sind, bringt das ein großes Problem mit sich. Und wir kommen hier gleich zum zweiten Problem mit Leiterschaft. Leiter sind, etwas positiv ausgedrückt, sind fehlbar. Und Fehlbarkeit steht hier offensichtlich nicht nur für Unvollkommenheit, sondern für Korruptheit. Das sieht man einerseits an den Söhnen. Ja, wir werden es aber außerdem gleich an den Ältesten erkennen. Und wenn man genauer hinschaut, sehen wir es sogar in Samuel selbst. Drei Formen von Leiterschaft, dreimal Korruption. Einerseits ist es keine schlechte Idee, seine Söhne als Stellvertreter oder Nachfolger einsetzen zu wollen. Aber warum müssen es eigentlich seine Söhne sein, wenn die doch korrupt sind? Und warum fühlt er sich verworfen, so wie wir es in Vers 6 lesen, wenn er doch das Beste für das Volk im Sinn haben müsste? Das ist ja gute Leiterschaft, das Beste für das Volk im Sinn zu haben. Also so uneigennützig ist Samuel gar nicht. Blut ist anscheinend auch bei ihm dicker als Wasser. Auch er hat einen Hauch von Korruptheit in sich. Samuel ist Teil des Problems. Und ihr kennt das, also nochmal ein Zitat. Wir wissen das, Macht korrumpiert diejenigen, die sie innehaben. Aber das ist nicht ganz richtig. Es ist nicht die Macht, die korrumpiert. Das Potenzial steckt in jedem. Macht befähigt einfach dazu, dass sich dieses Potenzial entfalten kann. Und das zweite Problem lautet deshalb, Leiter sind nicht nur fehlbar auf neutrale Weise, sondern moralisch kompromittiert. Also versteht mich nicht falsch, diese Leiter sind nicht korrupter als wir, als andere Menschen. Sie haben nur mehr Möglichkeiten. Wir sehen dasselbe Problem, moralische Korrumpiertheit, in den Ältesten. Und das sehen wir in diesem Lösungsvorschlag in Vers 5, setze einen König über uns, der uns richtet, wie ihn alle Nationen haben. Also erstmal zwei Punkte. Wenn der gesunde Menschenstand einen klaren Weg vorgibt und an zwei Generationen davor haben wir ganz klar gesehen, Erbfolge ist keine gute Idee. Und wenn sich dann jemand trotzdem für einen offensichtlich falschen Weg entscheidet, so wie die Ältesten hier, dann offenbart sich darin etwas. Wird daran etwas über das Herz offenbar, ein tieferes Verlangen, das gegen den kühlen Menschenverstand agiert. Und so ist es auch hier. Wie gesagt, zwei Generationen von Leitern haben sie schon erlebt. Und sie müssen eigentlich sagen, boah, bloß keine Erbfolge. Warum würden sie per Gesetz und damit dauerhaft einen absoluten Herrscher über sich einsetzen, einen absoluten König, dessen Söhne wiederum automatisch absolute Macht erhalten? Völlig unabhängig von ihrer Befähigung, von ihrer moralischen Integrität, von allem. Man erkennt sofort, das muss schiefgehen mit gesundem Menschenverstand. Also was ist das treibende Verlangen? Was offenbart sich über ihr Herz? Nun, wie schon gesagt, sehen wir daran, dass auch sie moralisch korrumpiert sind. Das sehen wir an mehreren Stellen. Also erstmal sieht man es an ihrem Plan, dass Israel wie all die anderen Nationen sein möchte. Was ist daran problematisch? Naja, Gott hat seinen Plan mit Israel offenbart, dass sie eben nicht sein sollen wie alle anderen Nationen. Ich habe dazu kein Zitat, aber fragt mich gerne danach, dann finde ich euch bestimmt eins. Gottes Plan mit Israel ist, dass es eben anders ist. Die anderen Völker sollen am Beispiel von Israel sehen, wie es ist, wenn nicht Menschen regieren, sondern Gott über ein Volk regiert. Aber nun soll nicht länger Gott sie regieren durch sein Wort und seine Propheten wie Samuel, sondern ein König. Und während Samuel das zuerst auf sich bezieht und beleidigte Leberwurst spielt, korrigiert Gott diesen Eindruck und er sagt in Vers 7, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und das ist der Kern ihrer Korruptheit, indem sie einen menschlichen König fordern, lehnen sie Gottes Königtum ab. Das ist das treibende Verlangen in ihrem Herzen. Und Gott fährt fort, dass dieses Verlangen schon immer da war. Vers 8. So wie sie immer getan haben, seit dem Tag, an dem ich sie aus Ägypten führte, dort hat Gott sie als sein Volk und damit sich selbst als König über sie eingesetzt. Seit diesem Tag, bis zu diesem Tag, haben sie mich verlassen und haben anderen Göttern gedient. Und so tun sie es jetzt auch gerade gegenüber Samuel. Also eigentlich sollen alle Völker durch das Beispiel Israels dazu bewegt werden, die gute Herrschaft Gottes wahrzunehmen und sie für sich anzunehmen. Gottes Plan lautet, dass seine Schöpfung, angefangen mit der Menschheit, im Einklang mit ihrem Schöpfer lebt. Das ist das Ziel. Wie sieht es aus, wenn Gott regiert? Wenn Geschöpfe und Schöpfer im Einklang leben. Aber selbst Israel meutert gegen seinen Gott. Ein tiefes Verlangen regiert nicht nur die Völker dort draußen, sondern die Herzen Israels. Es flüstert ihnen ein, auf Gott ist kein Verlass. Wir brauchen einen besseren König als ihn. Bloß nicht Gott über mein Leben regieren lassen. Wenn wir mit wachsamen Augen nach innen blicken, dann sehen wir dieselbe Problematik, auch in jedem Menschen. Der Individualismus lehrt uns, dass dieser bessere König ich selbst bin. Und gleichzeitig, wenn wir uns diese Welt anschauen, merken wir, das ist natürlich nie der Fall. Wir sind nie unser eigener König. Wir werden dominiert von Wünschen und Sehnsüchten. Die Werbung zeigt uns, was wir zu wollen haben, wofür wir uns entscheiden sollen, was uns regiert. Am Ende sind wir nicht frei. Wir werden regiert von allen möglichen Königen, allen möglichen Verlangen und Wünschen und Sehnsüchten, so wie Israel damals. Und diese moralische Korrumpiertheit, dass man als Geschöpf den Schöpfer ablehnt, ist also letztlich universell die gleiche. Sie betrifft uns. Sie betrifft in besonderem Maße die Leiter, auch heute noch. Deshalb ist Demokratie ein kleines bisschen weniger schlecht als die anderen Regierungsformen, weil sich die Macht auf alle verteilt. Keiner hat absolute Macht. Aber das gilt natürlich nicht für den neuen König hier. Wenn man einen starken Mann möchte, bekommt man einen starken Mann. Und Gott warnt sein Volk ausdrücklich vor den Konsequenzen dieser Forderung. Kommt zu Vers 11. Wir haben diese Verse noch nicht gelesen, aber dort sagt Samuel die Worte des Herrn und sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er für seinen Wagen und seine Pferde nehmen und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie zu Hauptleuten über 1000 und über 50 zu setzen und zu Ackerleuten, die ihm seinen Acker pflügen, zu Schnittern in seiner Ernte und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er als Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen nehmen. Eure besten Äcker, Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er von eurer Saat und euren Weinbergen den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde, eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte mit ihnen ausrichten. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann an dem Tag über euren König, den ihr euch erwählt habt, schreien werdet, so wird euch der Herr an diesem Tag nicht erhören. Gott warnt sie, Gott nimmt sie aber auch ernst. Das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sagten: Nein, sondern ein König soll über uns sein. Und dieser König wird sich selbst erhöhen auf Kosten des Volkes. Er wird sein Potenzial ausleben und das Potenzial des Volkes einschränken. Er wird ihre Freiheit nehmen, damit er seine Wünsche erfüllen kann. Und trotzdem will das Volk nichts davon hören. Vers 19, Vers 20, wir wollen wie alle Nationen sein, sodass uns unser König richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Es ist ganz klar, das Volk erhofft sich besseres Richten, größere Siege als von Gott. Das Volk Israel traut dem Schöpfer nicht zu. So war es schon immer, sagt Gott in Vers 8, das ist nichts Neues, und so verkauft das Volk seine Freiheit, die es unter Gott hatte, für die es Gott befreit hatte, an einen König. Nicht nur die Leiter sind korrumpiert, das ganze Volk ist es. Und angesichts dieser fortlaufenden Ablehnung ist Gottes Reaktion auf die Forderung ziemlich überraschend. Er weist Samuel an, zunächst einmal hier ihrer Stimme zu gehorchen. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, was es bedeutet, seiner Stimme zu gehorchen, will ich zuerst noch ein weiteres Problem mit menschlicher Leiterschaft ansprechen. Und Leiter sind nicht nur vergänglich und damit zeitlich begrenzt, sondern wie wir in Kapitel 9 sehen, sind sie auch in ihren Fähigkeiten begrenzt. Oder anders gesagt, hier steht es schon, Leiter brauchen Gott. Das ist an sich erstmal kein Problem. Es ist gut, Gott zu brauchen, gut von Gott abhängig zu sein. Aber die Unfähigkeit von Leitern, das mangelnde Wissen, die mangelnden Fähigkeiten, sind natürlich ein Problem. Also schauen wir uns dazu den Anfang von Kapitel 9 an. Auf vielsagende Weise wird dort ein Mann namens Saul eingeführt. Es war ein Mann von Benjamin mit Namen Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein wohlhabender Mann. Er hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann, und es war keiner schöner unter den Kindern Israel, einen Kopf größer als alles Volk. Jung, schön, groß, das muss der König sein. Und tatsächlich wird Saul bekanntermaßen ein Kapitel weiter als König eingesetzt. In der Zwischenzeit ist er aber noch mit eher weltlichen Angelegenheiten beschäftigt. In Vers 3 erfahren wir hier nämlich, dass er sich für seinen Vater Kisch auf die Suche nach Eselinnen machen muss, die verloren gegangen sind. Also er hatte auch ein normales Leben zu dieser Zeit. Er soll sich nach Eselinnen, nach verloren gegangenen Eselinnen umschauen. Und es ist fair zu sagen, dass Saul auf dieser Mission keine besonders gute Figur macht. Er und sein Knecht können die Eselinnen nicht finden. Saul will schon aufgeben, da ist es sein Knecht, der den entscheidenden Hinweis gibt. Nämlich auf einen Mann Gottes in einer der Städte, der sich dann später als Samuel herausstellt. Der Knecht gibt den Hinweis, nicht Saul. Und als Saul dann bemerkt, dass er nichts für den Mann Gottes dabei hat, was er ihm im Gegenzug für seine Dienste geben könnte, da ist es der Knecht, der etwas Geld bei sich führt. Er ist vorbereitet. Und als Saul dann am Ende, ich fasse gerade Kapitel 9 zusammen, als Saul dann am Ende im Tor der Stadt Samuel begegnet, erkennt er ihn nicht einmal als Seher, geschweige denn als Samuel, der ja in Israel wirklich kein Unbekannter ist. Also das alles wirft kein sehr gutes Licht auf Saul. Vorsichtig ausgedrückt, erscheint Saul hier gar nicht als sonderlich begabter Leiter, eher schon sein Knecht, der weiß, was zu tun ist. Trotzdem hatte Gott Saul schon als König angekündigt. Und dazu könnt ihr gerne zu Vers 15 kommen in Kapitel 9. Dort heißt es in alledem, der Herr hatte Samuel einen Tag zuvor, also bevor Saul kam, das Ohr geöffnet und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten, das heißt zum König, über mein Volk Israel salben. Also sprich, Gott hat diesen Saul auserwählt. Und diese Erzählung, ich weiß nicht, wie es dir geht, die erweckt in mir zwei Reaktionen. Einerseits ungläubiges Staunen, das soll der Leiter sein. Andererseits aber auch eine Erwartungshaltung. Also wenn Gott diesen Leiter berufen hat, obwohl er so unfähig ist, was wird er dann aus ihm machen? Hat Gott bewusst einen schlechten Leiter ausgewählt, damit er dem Volk sagen kann, da seht ihr mal. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern vielmehr lautet die bekannte Einsicht, die auch heute noch wahr ist, Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und das merkt man besonders deutlich an Saul. An ihm wird sehr deutlich, wenn irgendein Leiter seine Aufgabe vollbringen soll, dann braucht er Gott. Dann muss er von Gott begabt werden. Das gilt nicht nur für christliche Leiter in christlichen Gemeinden und Werken, es gilt für alle Leiter. Nicht ohne Grund sollen wir für unsere Regierungen und Leiter beten. Auch sie brauchen Gott, selbst wenn ihnen das oft nicht bewusst ist. Leiter brauchen Gott. Und ich denke, wenn wir hier sehen, Gott hat diesen Leiter auserwählt, dann weckt das vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung. Und diese Hoffnung sehen wir tatsächlich in Gottes Reaktion bestätigt. Denn das Leiter Gott brauchen bedeutet, es hängt gar nicht am Ende vom Leiter ab, sondern von Gott, dass er etwas Gutes mit dem Leiter bewirkt. Hier sehen wir die Möglichkeit, wie das Problem von Leiterschaft auf den Kopf gestellt wird. Also, Gottes Reaktion. Gott ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Forderung nach dem König zutiefst rebellisch ist, eine Ablehnung seiner Herrschaft. Das ist es, was die Bibel übrigens mit Sünde meint. Es ist dieser Geist der Rebellion, der in jedem Menschen haust. Dieser Geist, der den Willen des Schöpfers für uns als Geschöpfe ablehnt, der sagt, ich weiß es besser. Ich möchte über mein Leben selber bestimmen. Das ist Sünde, das ist Rebellion und Gott weiß genau, was in unseren Herzen los ist. Aber was wir in Gottes Reaktion sehen, ist die Treue Gottes. Auch wenn Menschen aus völlig falschen Motiven heraus völlig falsche Entscheidungen treffen und falsche Leiter einsetzen, dann wird Gottes guter Plan dadurch nicht ausgehebelt. Das sehen wir zuerst daran, dass Gott sich gar nicht gegen ihre Forderung sträubt. Er sagt nicht, boah, das ruiniert meinen ganzen Plan. Ja, das sagt Gott nicht. Er warnt das Volk zwar, aber er sagt nicht, nee, Moment, sonst funktioniert mein Plan nicht. Und Gott belässt es aber nicht bei dieser negativen Note vor den Konsequenzen, sondern er gibt Samuel dann hier in Vers 16, in Kapitel 9, auch einen Einblick. Einen Einblick, dass er durch diesen König regieren und retten kann. Kommen wir zu Kapitel 9, Vers 16. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Ja, den sollst du zum König über mein Volk Israel salben. Warum? Damit er mein Volk aus der Hand der Philister errettet. Denn ich habe mein Volk angesehen und sein Geschrei über die Philister ist vor mich gekommen. Genau wie in der Forderung nach dem König etwas vom sündhaften Verlangen der Menschen zum Ausdruck kommt, genauso wird in der Reaktion darauf etwas von Gottes Herz offenbar. Gott sagt hier, er lässt sich von ihrem bösen Verlangen nicht davon abbringen, ihnen Gutes zu tun. Ja, Leiter brauchen Gott, aber Gott ist auch bereit, Leiter zu gebrauchen. Er wird den König, den sie in ihrer Sünde von ihm fordern, für ihre Rettung gebrauchen. Gottes tiefes Verlangen ist es, sein rebellisches Volk weiter zu retten, ein Stück weit auch vor sich selbst zu retten. Denn wenn sie den König bekommt, den sie sich wünschen, dann sind die Konsequenzen wirklich schwer. Aber was, wenn sie den König bekommt, den Gott für sie auserwählt? Was Samuel in das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht absehen können, sonst wäre Samuels Reaktion eine andere, das ist, wohin diese Königslinie am Ende führt. Am Ende dieses Planes steht ein König, dessen Herz nicht korrupt ist. Ein König, der nicht gegen Gott rebelliert. Ein König, der die Vergänglichkeit überwindet. Ein König, in dem Gott und Menschheit im Einklang leben. In Jesus Christus löst Gott das Problem menschlicher Leiterschaft. In Jesus Christus wird Gott selbst einer von uns. Er wird Gott und König. Er ist Gott, Entschuldigung, und wird menschlicher König. Durch ihn überwindet Gott alle Probleme mit menschlicher Leiterschaft. Wie geschieht das? Ausgerechnet durch diese rebellische, sündhafte Königsforderung gegen Gottes Plan und Herrschaft. Sie stellt die Weichen dafür, dass Gottes Plan durch Jesus am Ende erfüllt wird. Gott gebraucht das Böse, um seinem Volk Gutes zu tun. Das Böse hat keine Chance, gegen Gottes Plan zu gewinnen. Am besten sehen wir das am Kreuz. Das ultimative Böse wird von Gott zum ultimativen Guten verwandelt. Demokratie, Monarchie, es gibt sicherlich bessere und schlechtere Regierungsformen, aber die entscheidende Frage ist nicht die nach der weltlichen Ordnung, nach der weltlichen Regierung. Die entscheidende Frage lautet, lasse ich Jesus die Königskrone über mein Leben? Bin ich bereit, ihn König sein zu lassen? Bin ich bereit, nicht wie alle anderen Menschen und Nationen zu leben, in Rebellion gegen Gott, sondern mich Jesus neu und ganz zu unterstellen? Er löst die Probleme, nicht nur in unserer Leiterschaft, sondern auch in uns. In Vers 20 fordert das Volk einen König, der über sie richtet und für sie ihre Kriege führt. Und ich weiß nicht, welche Kriege in deinem Leben gerade stattfinden, welche Konflikte gerade bei dir herrschen. Die Frage ist, traust du Jesus zu? Trauen wir Jesus zu, dass er diese Konflikte, diese Kriege für mich gewinnt? Lasse ich ihn vor mir ausziehen und bin ich bereit, ihm nachzuziehen? Lassen wir Jesus König sein. Nun, wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann will ich dir eine zweite Frage stellen. Jesus ist vor uns hinaus in die Welt gezogen. Er hat sein Volk dazu bestimmt, in dieser Welt zu zeigen, wie gut es ist, wenn Gott regiert. Und die zweite Frage lautet deshalb, wem kann ich diese Woche ein Licht sein? Wem kann ich vielleicht sogar von der Herrschaft Gottes erzählen und wie gut sie ist? Wen kann ich damit ermutigen? Wen kann ich auch davor warnen, sich gegen Gott zu entscheiden? Vielleicht können wir das unseren Kindern erzählen. Wir hatten es gerade vorhin in der Taufe davon, wie wichtig das ist. Aber vielleicht hast du einen Freund, vielleicht hast du Familie, Kollegen. Wem kannst du von der Herrschaft Gottes erzählen? Lasst uns nicht sein wie alle anderen. Lasst uns ein Licht sein. Lasst uns von dem besseren König reden. Vom vollkommenen König Jesus, der uns in Einklang gebracht hat und immer weiter bringt mit unserem Schöpfer. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir. Wir preisen dich, dass du alles Böse in Gutes verwandeln kannst. Wir sehen es in dieser bösen, rebellischen Forderung nach einem König, die du zum Guten wendest. Wir sehen es am Kreuz, wo du das ultimative Böse zum ewigen Guten für uns gewendet hast. Und wir bitten dich, Herr, wende du auch alles in unseren Herzen zum Guten, dass wir nicht das verlangen, was dir widerspricht und deiner Regierung, sondern schenke uns, dass wir deinen Sohn Jesus als König annehmen, als Herrn, der über uns regiert, der vor uns auszieht und für uns siegt. So bitten wir dich, dass wir ihm diese Woche nachfolgen, in allem, was du uns aufträgst. In Jesu Namen. Amen.